SRF 1. SRF 1.
Zürich, Montreal, Genf, Phnom Penh. Sie ist weit herumgekommen in ihrem Leben, die Irma Hug, die heute 72 ist. Aufgewachsen ist sie in einem ganz kleinen Bauerndorf im Kanton St. Gallen. Aber als Krankenschwester hat sie immer wieder Stellen angenommen in Ländern, die sie noch nicht gekannt hat. Immer wieder hat sie neue Sprachen gelernt, neue Leute getroffen und ist in neue Kulturen eingetaucht. Ein Leben lang hat sie pendelt zwischen der ersten und der dritten Welt. Und sie hat zu Kambodscha eine ganz spezielle Beziehung aufgebaut. Jetzt lebt sie in Zürich, wieder in Zürich, dort, wo sie als knapp 20-jährige Krankenpflegerin gelernt hat. Und sie erzählt in dieser Stunde über ihr Leben. Das Leben von einer Bauerntochter, die zu einer Weltenbummlerin geworden ist, ohne dass sie das überhaupt geplant hat. Diese Stunde in der Sendung «Menschen und Horizonte» hier auf SRF 1. Redaktion Jessica Francis, am Mikrofon Christina Lang. Sonntagnachmittag, Sonntag, der 11. September 2016. Es gibt Momente, da passiert im eigenen Leben etwas, das Teil wird von der Weltgeschichte. Es gibt Momente, da ist man Augenzeugin oder Augenzeugin von einem historischen Moment ohne überhaupt zu wissen, dass das so ist. Genau so ist es der Irma Hug gegangen. Sie, eine Bauerntochter, ist in den 70er Jahren als Krankenschwester auf Kambodscha gereist und hat dort den Anfang vom Roten Khmer-Regime hautnah miterlebt. Nach Dutzenden Auslandaufenthalten ist sie jetzt pensioniert und wohnt in Zürich. Jessica Francis hat sie getroffen.
Im Jahr 1974 hat Irma Hug ein Jobangebot bekommen, das ihr Leben verändert hat. Ob sie mit dem Internationalen Roten Kreuz auf Kambodscha kommen will. Das Land zwischen Thailand, Laos und Vietnam ist dort mal im Bürgerkrieg gestanden. Krankenschwestern hat man dringend gebraucht. Die haben Hugen zugesagt, ohne genau zu wissen, auf was sie sich einlässt. Dass in Kambodscha Bürgerkrieg herrscht, hat sie erst in der Migros von einem ehemaligen Lehrer erfahren.
Ich bin erst gerade 2,5 Jahre, als ich im Ausland war, bei verschiedenen Ländern als Reiseleiterin und habe eigentlich gar nicht gehört über alle die Konflikte in Kambodscha. Und ich habe dann per Zufall einen früheren Lehrer getroffen in Genf in der Migros und der hat mir dann alle die Artikel von derselben Woche gegeben, Zeitungsartikel. Da habe ich gedacht, mein Gott, ich habe ja auch gesagt, da kommt ja schon noch schlimm raus. Hoffentlich geht es gut.
Zeitungsartikel beschreiben Szenen im Bürgerkrieg. Die Regierungstruppen gegen die Kommunisten. Aus der Luft lassen auch die Amerikaner Bomben fallen. Es ist gefährlich. Ganz viele Leute verlieren ihre Existenz oder werden sogar umgebracht. Trotzdem zweifelt Irma Hug keinen Moment. Sie will nach Kambodscha. Im November 1974 sitzt sie im Flugzeug nach Phnom Penh. Es ist die letzte Etappe von einer langen Reise und endet sogar noch mit einer kleinen Überraschung in der Luft.
Und als ich dann von Bangkok mit der Air Cambodge auf Phnom Penh geflogen bin, da haben wir sogar noch Champagner bekommen. Habe ich gefunden, mal, ich war nicht so eine Champagner-Trinkerin gewesen. Das war hier nicht so üblich gewesen. Dann habe ich gefunden, ja, vielleicht wird es lang gehen, bis ich den nächsten Schluck trinke. Ich geniesse jetzt den. Und als ich angekommen bin, hat mich mein Chef vom Roten Kreuz abgeholt, mit seinem Land Rover. Vom Rotkreuz. Und dann habe ich gefunden, ich habe eigentlich noch ruhig, breite, schöne Strasse und ja, noch sehr sympathisch.
Vielleicht war es gerade die Naivität, die der jungen Krankenschwester geholfen hat, die nächsten Monate zu überstehen. Weil was sie dort mal in Phnom Penh erlebt hat, war happy. Irma Hug war in einem Flüchtlingslager verantwortlich für die Apotheke und den Personaleinsatz. Am Nachmittag ist sie mit der mobilen Equipe die Kranken im Flüchtlingslager pflegen. Eine spannende Aufgabe für die interessierte Ostschweizerin, aber auch eine gefährliche. An einem Nachmittag haben nämlich einmal Raketen nur 50 Meter vom Flüchtlingslager eingeschlagen. Obwohl das Erlebnis 40 Jahre her ist, erinnert sich Irma Hug noch sehr lebhaft daran.
Dann haben wir alles zusammenpacken und gehen und die Leute waren sehr enttäuscht, aber jeder hat gewusst, wenn man in einer Ansammlung von Menschen eine Rakete fällt, gibt es so viele Verwundete, dass es gescheiter ist, aufzubrechen.
Leute zurücklassen, die eigentlich Hilfe brauchen. Auch das ist Realität, wenn man in einem Kriegsgebiet schafft. Man kann nicht überall und allen helfen, das hat Irma Hug gewusst. Trotzdem war es für die junge Krankenschwester eine Herausforderung, mit diesen Enttäuschungen umzugehen.
Das war manchmal sehr schwer. Es hat einen sehr beschäftigt. Was einem geholfen hat, Kambodschaner waren sehr nett, hilfsbereit. Und manchmal, wenn man ein Kind retten konnte und die Eltern am nächsten Mal mit einer Frucht gekommen sind, zum Danke zu sagen, das hat einem schon sehr, sehr berührt. Das Wenige, was sie hatten, haben sie noch geteilt.
In der nächsten Woche hat sich die Situation in Kambodscha verschlechtert. Im Frühling 1975 ist es dann für Irma Hug und ihre Kollegen zu gefährlich geworden und sie mussten abreisen.
Ende März 1975 haben wir gewusst, dass die Amerikaner sich zurückziehen werden, also Amerika nicht mehr Geld gegeben hat. Und dann haben wir gesehen, Tag noch für Tag ist schlimmer geworden, mehr Flüchtlinge, wo sich rund um Phnom Penh geschafft haben. Und ich bin dann sehr froh gewesen, als ich am 8. April 1975 das Land verloren konnte. Das ist ein Flugzeug, wo, wenn es von Thailand reinkommt, von Bangkok, hat es Nahrungsmittel gebracht und raus waren Leute gsi. Und was dann noch war, dass mein Kollege vom Roten Kreuz, der war geheiratet mit einer Kambodschanerin und die hat schon das Lamm verloren. Aber das Kind von dieser Frau, die 6 Jahre war, das war noch drin mit ihm. Und er hat mich gebeten, dass ich das Kind mitnehme, wenn ich auf Bangkok gehe. Weil es sonst nicht mehr rauskommt. Und er beim Funk hat ja nie können, das Kind behalten. Er hat gewusst, er muss bis nach am Ende bleiben. Und ich bin dann in die amerikanische Botschaft, komme mein Billett abholen und habe gesagt, ich muss nur das Billett haben für das Kind. Und der hat gesagt, er kann kein Billett geben, das komme ich nicht über. Und ich bin dann stoisch auf dem Stuhl gesessen geblieben, die längste Zeit, weil ich später ist er wieder zurückgekommen. Und dann hat er gesagt, ich muss ihn dann nicht behaften. Er gibt mir jetzt ein Billett, sie muss auf meinen Knien sitzen und einen Platz gäbe es nicht. Und ich muss mich ja nicht beklagen, dann, wenn so etwas passiert. Und was für ein Glück. Also ich ging natürlich, wo wir ins Flugzeug eingestiegen sind, wir mussten eine kugelsichere Weste tragen, weil ja immer wieder Raketen eingefallen sind. Und das Kind konnte auf meinen Knien sitzen. Und bis an die Grenze von Thailand, da war wirklich mückslich still in dem Flugzeug. Die Anspannung war enorm. Und wo dann der Pilot gesagt hat, wir seien in Thailand, ja, da ist dann Entspannung gekommen. Und in Bangkok hat am Flughafen hat die Mutter das Kind abgeholt. Und später ist die Mutter auf Genf und ich habe sie ja wieder getroffen. Und in jedem Fall, sie war mir immer sehr froh gewesen, dass ich ihr Kind so konnte.
Sich selber und das Mädchen von ihrem Arbeitskollegen hat die Amahu können retten. Aber sie hat auch diese Leute zurückgelassen, die ihr in den letzten Monaten ans Herz gewachsen sind. Ein schwerer Schritt.
Das hat einen sehr beschäftigt. Ich habe sogar der, die mir in der Apotheke geholfen hat, habe ich gesagt, ich würde sie am liebsten mitnehmen. Eine junge Frau, sehr gut. Und sie hat dann gesagt, nein, sie muss ihrem Lamm dienen. Sie ist nachher grauenhaft halt umgekommen, wie die mit uns geschafft haben. Und das war dann schon sehr traurig.
Fast 2 Millionen Menschen haben in den Jahren nach dem 17. April 1975 ihr Leben in Kambodscha verloren. Die kommunistischen Roten Khmer haben das Land über 3 Jahre unter Kontrolle gehabt. Sie wollten in Kambodscha einen Bauernstaat machen, ohne Geld und ohne Bildung. Sie haben Lehrer, Ärzte und Professoren brutal ermordet. Alle anderen haben ein Arbeitslager auf dem Land hart arbeiten. Bilanz: etwa 1,7 Millionen Kambodschanerinnen und Kambodschaner sind umgebracht worden, in den Arbeitslager verhungert oder an Krankheiten oder Erschöpfung gestorben. Eine Woche bevor die Roten Khmer an die Macht gekommen sind, konnte die Amahu das Land verloren. Nachher hat man nichts mehr gehört aus Kambodscha, das Land war nämlich abgeschottet. Aber heute weiss man, dass sie dort mal Augenzeugin geworden ist von einem der schrecklichsten Genozide in der Weltgeschichte.
Heute, nach so vielen Jahren, fragt niemand mehr danach. Jetzt wissen sie wirklich alles. Der ganz horrend der Einmarsch der Pol-Potisten war am 7. April 1975. Ich hätte nie zurück auf Kambodscha. Das ist jetzt nicht gegangen, habe ich gemeint.
Es ist dann nämlich ganz anders gekommen. Die Irma Hug ist später sogar 2 Mal noch mal für lange Zeit auf Kambodscha gegangen. Einmal mit dem Kinderarzt Beat Richner und später, wo sie sich hat früh pensionieren und noch mal für 4 Jahre auf Kambodscha ist. Wie das es zu dem gekommen ist, das erzählt sie ein bisschen später hier in der Sendung «Menschen und Horizonte» auf SRF 1.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before
before she sleeps in the sand. Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Talking hello, hello.
Sonntagnachmittag SRF 1, Musik vom Luzerner P. Wirtz, Love Ain't Enough und die Geschichte von einem Bauernmädchen, die in den 40er Jahren in der Ostschweiz auf die Welt kommt, die Krankenschwester wird und die nachher auf der ganzen Welt unterwegs ist. Diese Karriere hat Irma Hug eigentlich gar nie so geplant. Das ist der zweite Teil von «Menschen und Horizonte» über ein Bauernmädchen, das zu der Weltenbummlerin geworden ist.
Die Irma Hug ist 1943 in Muhlen auf die Welt gekommen, einem kleinen Bauerndorf an der Grenze zwischen Thurgau und dem Kanton St. Gallen. Ihre Eltern hatten einen Bauernhof, die Kinder haben schon jung daheim mitgeholfen. Die Irma war das zweite Kind von 7 und als kleines Mädchen im Schatten von ihrer älteren Schwester gestanden.
Ich habe relativ spät geredet und bin spät gelaufen. Nachdem meine ältere Schwester sehr früh dran war, haben sie immer gedacht, was ist denn los mit der Irma? Aber ich habe es nachher aufgeholt.
Und wie sie nachher aufgeholt hat. Anstatt im Stall oder auf dem Feld zu helfen, hat sie am liebsten ihren jüngeren Geschwistern geschaut. In einer Rolle hat sich Irma Hug nämlich besonders wohl gefühlt. In der Rolle der Helferin.
Als kleines Mädchen, als ich etwa 4 Jahre war, habe ich allen Rossschnäckchen mit einem Steckli einen Schub gegeben über die Strasse, damit die Fuhrwerke, wenn sie die Milch in die Tüte gebracht haben, sie nicht vertrampelt haben. Also hilfsbereit bin ich schon da gewesen. Ich glaube, helfen, ja, ich glaube, das war sehr stark in ihr gewesen. Schon als Kind, ja.
Die Irma Hug ist Krankenschwester geworden. Dass sie sich für einen Gesundheitsberuf interessiert hat, hängt mit einzelnen Erlebnissen in ihrer Kindheit zusammen, erzählt die Bauerntochter.
Dortmal, man muss sagen, das war in den 50er Jahren, da hat es auch noch Kinderlähmung gegeben. Unser Mann, der bei uns auf dem Bauernhof gearbeitet hat, hatte Kinderlähmung gehabt. Andererseits hat es Seuchen gegeben, das heisst, Kühe haben im Nachbardorf haben Maul- und Klauenseuche. Und so ist man auch von Gesundheit, weil es passieren kann, schon sehr beeindruckt gewesen. Und dann hatte ich eine Schwester, die zu früh auf die Welt kam, dort mal 9 Wochen zu früh. Und das ist natürlich auch, sie musste 6 Monate in St. Gallen in der Isolette sein. Und das war ja, eine lange Zeit.
Die Ausbildung zur Krankenschwester hat Irma Hug in Zürich gemacht. Einen Plan für ihr Leben hat sie dann aber noch nicht gemacht. In die weite Welt und etwas bewegen, das war aber klar. Und die selbstbewusste junge Bauerntochter hat für das auch die besten Voraussetzungen gehabt.
Ich bin immer sehr gerne in die Schule gegangen und habe gefunden, okay, ich verdiene zwar mein Leben, aber ich lerne nur Sprache. Und gerade Genf, ja, das ist, habe ich doch ziemlich gut Französisch können lernen. Und dann habe ich noch ein Jahr Zeit gehabt. Das war klar, dass ich auf England
will. Haben Sie ein bisschen Respekt gehabt vor dem? Also ein Land, wo Sie noch nie waren, eine Sprache, die Sie nicht kennt haben?
Wenn man so jung ist, sieht man Gefahren nicht. Und ich interessiert, ja, lernen, andere Menschen und Möglichkeiten zu haben, dass auch meine Eltern mich haben lassen gehen. Das war sehr wertvoll gewesen.
Zürich, Genf, London, Montreal. Als Krankenschwester und Spruchtalent ist es dir immer leicht gefallen, Arbeit im Ausland zu finden. Mit 28 war sie in der Poliklinik in Genf für krebskranke Kinder verantwortlich. Und in dieser Position hatte sie ein Schlüsselerlebnis.
Eines Tages, als ich einem Bub die Hand auf den Kopf tue, merke ich, der hat auch schon eine Perücke an. Und das hat mich so traurig gemacht. Denn eben, das war nicht so eine gute Atmosphäre, die ich geschafft habe. Und dann bin ich im Mikro einen Kaffee trinken und gesehen, Hotelplan in alle Länder, wo es geht. Habe ich gefunden, wow, mit meiner Sprachkenntnis, vielleicht habe ich eine Chance. Man muss ja nur mal probieren. Und ich hatte dann das Glück, dass ich als Reiseleiterin zuerst auf Mallorca 6 Monate im 72. Vorher habe ich noch Spanisch gelernt. Und dann habe ich nach Mallorca auf Ägypten. Das war total spannend, im Land der Pharaonen. Und dann in Algerien, Kenia und am Schluss in Sri Lanka. Diese Zeit hätte ich auch nicht missen wollen. Dort mal 72 bis 74 war noch so vieles möglich. Und ja, sehr spannend, viel lernen. Auch das war eine super Chance, um verschiedene Länder kennenzulernen. Als Reiseleiterin, wo ich nie das Geld hatte, um erleben zu können. Und wenn ich in so einem Land arbeite, dann lerne ich die Leute ganz anders kennen und auch ihre Probleme.
Diese Fremdsprachen, speziell das Französisch, haben sogar ein bisschen abgefärbt aufs Schweizerdeutsch von der Yamahug. 5 Saisons lang hat sie als Reiseleiterin geschafft. Und zwischen jeder Saison ist sie wieder zurück ins Spital arbeiten. Sie hat nämlich nicht zu weit weg auf dem Beruf. Eine exakte Karriereplanung könnte man meinen. Doch eigentlich war die Yamahug gar nicht so bewusst, dass sie sich gewandelt hat, vom Bauernmädchen zur Weltenbummlerin. Während andere Leute stolz von ihren Reisen um die Welt erzählt haben, hat die Yamahug plötzlich feststellen, dass sie in der Schweiz eine Exotin ist. Keine erfreuliche Erkenntnis für die junge Bauerntochter aus Mulen.
Als ich dann gesehen habe, dass ich mit meiner Biografie nicht ganz in der Normalbiografie der Schweizer Frau bin, dann habe ich gefunden, nein. Und nachher habe ich gefunden, ja, mal, bist halt doch du. Und so ist es jetzt.
Ist das etwas gewesen, was Sie sich gar nicht bewusst waren?
Ja, es war mir nicht bewusst gewesen. Es ist fast wie ein Spiegel. Ja, ich werde älter und so. Und dass ich nicht in die Normbiografie von der Schweizer Frau reinpasse, gar nicht. Ja, das hat mir zuerst ein bisschen Schock.
Sind Sie sich minderwertig vorgekommen?
Ja, sicher. Sicher, als ich das so voll realisiert habe. Da habe ich schon gefunden. Ich habe nicht gemacht wie die anderen. Was habe ich falsch gemacht? Aber das sind nur kurze Momente. Und es hat halt abgebraucht, Zeit, das anzunehmen und zu verstehen. Und jetzt, dass man wird, kann man die Sachen immer noch besser verarbeiten.
Und je älter dass die Irma Hug geworden ist, desto mehr Orte auf der Welt hat sie gesehen, bis sie hängen geblieben ist. Zumindest mit dem Herz, zu Kambodscha. Ihr erster Einsatz ist 1974 zu Ende gegangen, weil die Roten Khmer das Land eingenommen haben. Aber sie ist wieder auf Kambodscha gegangen. In den 90er Jahren noch einmal. Als Krankenschwester mit dem heute weltbekannten Schweizer Arzt Beat Richner. Mehr zu dieser Reise, dem Einsatz, im nächsten Teil von «Menschen und Horizonte» am 3:55 nach dem Verkehr und nach dem Adriano Celentano. SRF Verkehrsinfo von 15.31 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Südportal Richtung Norden 5 km Stau ab Quinto mit rund 1 Stunde und 15 Minuten Wartezeit. Die Autobahneinfahrt Airolo ist gesperrt. Ebenfalls Stau auf der Passstraße zwischen Andermatt und Göschenen. Als Alternativroute Richtung Norden wird die A13 via San Bernardino empfohlen. Dann weiter Richtung Chur ab Rotenbrunnen bis Reichenau Stau mit 15 Minuten Zeitverlust sowie Stau auf der Hauptstraße zwischen Katzis und Reichenau. In der Region Zürich stockender Verkehr auf der A1 Richtung St. Gallen ab Effretikon bis Tös mit 30 Minuten Zeitverlust und nochmal in Graubünden auf der A13 Richtung Chur zwischen Thusis Nord und Rotenbrunnen Verkehrsbehinderung nach einem Unfall. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. Gute Fahrt, gute Nerven unterwegs. Und jetzt Adriano Celentano auf SRF 1.
Quel vestito da dove è sbucato? Che impressione vederlo indossato? Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più. La tua Barbie è da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, quante cose in un filo di fiato. E vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta
chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su, e tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E intanto il tempo se ne va, e non ti senti più bambina, si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. E intanto il tempo se ne va, tra i sogni e le preoccupazioni, le calze a rete han preso già il posto dei calzettoni. Passi donna è più che normale, ma una figlia è una cosa speciale, il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui, la gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi, e tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai. Intanto il tempo se ne va, e non ti senti più bambina, si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Intanto il tempo se ne va, tra i sogni e le preoccupazioni, le calze a rete han preso già il posto dei calzettoni.
Il tempo se ne va. Das ist der Sonntagnachmittag mit SRF 1. Wie man sich doch manchmal täuschen kann im Leben. Wegen dem Einmarsch von der Roten Khmer im April 1975 hat Irma Hug ihren Einsatz in Kambodscha müssen abbrechen und sie war ganz sicher, dass das Thema Kambodscha für sie erledigt ist.
Ich hätte nie zurück auf Kambodscha. Nein, das ist jetzt nicht. Hat gehängt.
15 Jahre später aber hat alles anders ausgesehen. Die Irma Hug war mittlerweile 49, hat als Krankenschwester gearbeitet und hat gehört, dass der Schweizer Kinderarzt Beat Richner in Kambodscha ein Kinderspital aufbauen möchte. Die Irma Hug hat ihre Hilfe angeboten und ist im August 1992 wieder auf Kambodscha. Das ist der dritte Teil von «Menschen und Horizonte».
Was im Jahr 1975 gefährlich geworden ist in Kambodscha, hat die Irma Hug das Land verloren. Ihr war aber immer bewusst, dass das ein Privileg ist, das sie als Schweizerin hatte. Wo sie dann viele Jahre später gehört hat, dass der Schweizer Kinderarzt Beat Richner in Kambodscha ein Kinderspital aufbauen möchte, ist das für sie die perfekte Möglichkeit, diesem Land etwas zurückzugeben.
Wenn man so etwas erlebt hat, ich kann wieder zurück und die anderen kommen grauenhaft und erleben so viel schlimm, dann hat man so das Gefühl wie von Wiedergutmachung.
Wie war es, als Sie das erste Mal wieder das Land betreten haben?
Das fand ich schwierig. Ich bin einen Tag früher gekommen, weil ich nicht in Vietnam bleiben wollte. So bin ich einfach selber ins Hotel Kambodschana gefahren. Und das Kambodschana Hotel war während dem Krieg für die Flüchtlinge die Unterkunft, weil es nicht fertig gebaut war. Und jetzt unterdessen war es ein Hotel, wo die internationalen Leute gewohnt haben. Und ein Zimmer, das ich hatte, wo ich in der Dusche bin und das WC, wenn ich das Wasser gespült habe, immer ist wieder rotes Wasser rausgekommen. Und ich habe das so Horror gefunden, ist mir immer in den Sinn gekommen. Die Stadt war ja fast 4 Jahre leer gewesen. Und wie viele Menschen sind da umgekommen? Und da habe ich immer gefunden, das Rot. Das ist nur das Blut, da habe ich schon gewusst, dass es nicht ist. Aber einfach der Gedanke, die rote Erde, oder? In Kambodscha ist viel mal rote Erde. Aber das habe ich fast nicht ausgehalten. Und ich hatte so Freude, wo wir ein Haus hatten. Ein einfaches Haus, ein bisschen weit draußen, wo dann die Kippe nachher wohnen konnte.
Was hat sich verändert in dieser ganzen Zeit?
Ah, früher, im 1975, hat das Spital Calmet nur ein gutes Niveau gehabt. Sehr gut. Und jetzt ist alles zurückgefallen. Es war grauenhaft. Und auch früher waren die Strassen noch relativ gut. Jetzt waren nur ganz wenige Strassen dort im 1992. Und absolut rudimentär. Also wie man gelebt hat, die Einfachheit.
Rudimentär, einfach, eigentlich rückständig für Anfang 90er Jahre, war auch die medizinische Versorgung in Kambodscha. Nach der Ankunft ist Diama Hug zusammen mit Beat Richner andere Spitäler anschauen. Und der Zustand dieser kambodschanischen Spitäler im Jahr 1992 hat sie schockiert.
Die waren zum Teil sehr arm, hatten viele Stunden kein Wasser und kein Strom. Es war wirklich ein trauriges Bild und absolut die Hygiene war schlimm. Und da haben wir gewusst, dass wir anders sind in Kamtabopa. Und Kamtabopa hatte dann auch zwei Generatoren, dass das bei uns nicht passieren kann. Wir hatten Wasser. Meine Aufgabe war, dass ich für die Apotheke zuständig bin. Und für den Einkauf, spezielle Liste, die ich von Beat bekam, das musste ich alles bestellen in Bangkok. Andere Sachen auch von der Schweiz, wenn jemand kam. Und dann, wo die Medikamente angekommen sind, kontrollieren. Und ich wollte, dass alles gestempelt wird. Not for sale Kamtabopa, dass es nicht verkauft worden ist von den Patienten und auch nicht von den Mitarbeitern. Weil Korruption, das habe ich kennt schon während dem Krieg, wie sehr schwierig dass das ist in dem Land.
Auf die Korruption hat sich Diama Hug also schon eingestellt und hat mit den gestempelten Medikamenten prompt eine Lösung dafür gefunden. Auch im medizinischen Bereich ist ihr schnell klar gewesen, was es zu tun gibt. Und so hat sie mit einem Team von motivierten Kambodschanern ein Präventionsprogramm eingeführt.
Ganz wichtig war, dass man mal allen Leuten über Hygiene, Basishygiene, was muss man machen bei Durchfall, viel zu trinken geben. Und die Getränke haben wir am Mix sogar können bei uns trinken. Also es war nicht nur sagen, sondern es war auch machen. Und dann über alle Impfungen hat es mal noch viele Kinderlähmungen und vor allem viel Tetanus, also Stachkrampf gehabt. Und das war ganz wichtig, diese Information. Und die Leute haben sehr zugelassen.
Wie war die Zusammenarbeit mit dem Dr. Richner? Er ist heute noch dort, das sind seine Anfänge in Kambodscha. Wie haben Sie ihn erlebt?
Also ich habe gefunden, er hat sehr im Voraus gedacht und nicht nur sagen, sondern selber machen. Das beste Beispiel. Am Morgen früh schon dort gewesen, sogar vor mir, obwohl ich früh gewesen bin, weil ich musste mit dem Medikament früh dort sein. Und nein, sehr gut. Auch wenn man denkt, dass das Projekt hat schon so viele Jahre existiert, weil er da investiert hat, die Kraft, die Geduld, das braucht Nerven.
4 Jahre lang hat Diama Hug die Nerven gehabt. Dann hat sie das Kinderspital von Beat Richner verloren und ist zurück in die Schweiz. Abgeschlossen hat sie mit Kambodscha aber nicht. Im Gegenteil. 2006 hat sich Diama Hug früh pensionieren lassen und hat als freiwillige Projektleiterin für die Schweizer Hilfsorganisation Gut Do in Phnom Penh ein Heim für Kinder und Jugendliche mit körperlicher und geistiger Behinderung aufgebaut. Und mit dem dritten Aufenthalt hat sie sich mit dem Land versöhnt, wie sie sagt. Nach 4 Jahren freiwilliger Arbeit mit behinderten Kindern kann sie auch das berufliche Kapitel abschließen.
Ich kann sagen, heute kann ich ruhig leben und jetzt muss ich nicht mehr auf Kambodscha. Ich finde, ich habe das dürfen machen und habe das Beste gegeben. Es gibt immer noch ganz viel zu machen. Aber ich denke, jetzt ist es gut. Für mich.
Seit 2010 genießt Irma Hug ihre Pension in Zürich. Wie das es ihr gelungen ist, dass sie sich in der Schweiz wieder einleben konnte. Und was ihr doch noch fehlt von Kambodscha, das hören Sie im letzten Teil von dem Menschen und Horizonte, gerade nach dem Lionel Richie, hier auf SRF 1. You
my little heart was looking for. Laughter in the rain, feeling like a fool in love again. Oh, the laughter came when the tears stopped falling. Oh. Now all I do is just call your name.
And I say, love,
you walked in and my heart discovered that my life would never be the same.
Oh. You are my
love, you just hypnotize. I just love the magic of your spell. How much joy we'll have together, only time will tell.
Sonntagnachmittag mit SRF 1 und mit der Sendung «Menschen und Horizonte». Vorhin im dritten Teil haben wir gehört, wie das war, wo Irma Hug in den 90er Jahren in Kambodscha war, das zweite Mal in ihrem Leben. Im Jahr 2006 hat sie sich früh pensionieren und ist noch einmal auf Kambodscha gegangen, das dritte Mal. Da hat sie 4 Jahre lang in Kambodscha als Freiwillige in einem Hilfsprojekt gearbeitet. Seit 2010 ist sie zurück und lebt in Zürich und genießt seither eine Pension ohne berufliche Verpflichtungen. Im vierten und letzten Teil dieser Sendung geht es jetzt ums Leben im Ausland und in der Heimat. Jeden Ort mit seinen Vor- und Nachteilen.
Irma Hug wohnt allein in Zürich im ersten Stock von einer schönen Altbauwohnung, ein bisschen oberhalb der Stadt. Wenn es an der Tür läutet, läuft sie mit schnellen Schritten Stegen durch Abgau aufmachen. Ihre Wohnung ist sorgfältig eingerichtet, die Emma Hug hat nicht viele Sachen. Kein Wunder bei ihrem Lebensstil. Immer wieder hat sie ihre Koffer von neuem gepackt und ist aufgebrochen in ein neues Land. Da gewöhnt man sich einen einfachen Lebensstil an. Mit wenigen Sachen, die einem aber umso lieber sind. Der reduzierte Lebensstil ist aber nicht die einzige Konsequenz von ihrem bewegten Leben. Wer viel unterwegs ist, oft sogar im Ausland, der verzichtet auf gewisse Sachen. Das ist Emma Hug immer bewusst gewesen. In der Zeit, wo sie in Kambodscha gelebt hat, ist sie aber zufrieden gewesen.
Was mein Glück war, ich hatte immer Besucher. Sie gibt es Besucher, die dann nachher im Projekt mitgeschafft haben, eine Zeit lang, gratis. Oder sind Besucher meine Bekannten, Familie, die sich interessiert haben am Projekt, die sich interessiert haben, Kambodscha kennenzulernen und dann eine Zeit lang bei mir gewohnt haben. Alles Mögliche für Leute. Und das war für mich spannend, der Austausch. Nicht doch denen viel Handicap und die Armut und immer wieder das knappe Geld.
Was haben Ihnen die Psyche gegeben, persönlich?
Also erstens einmal mit jemandem austauschen und vielmal, weil sie mich ja zum Teil vorher kennt haben. Das ist sehr viel wert gewesen, wenn man in so einem Land ist. Und an ihr Interesse und an ihr Feedback über das Zentrum und so. Das war sehr schön gewesen.
Sie stellen extrem immer ihre Arbeit ins Zentrum, andere Leute. Wann kommt der Moment, wo sie auch für sich schauen müssen?
Ah, ich habe schön gewohnt. Ich habe ganz einen schönen Garten gehabt mit vielen Pflanzen. Die Pflanzen waren dort nicht teuer gewesen. Und der Garten ist wirklich meine Oasis, meine Friedensoasis gsi. Sehr schön. Und das hat viel Freude gemacht. Sonst bin ich hier und da ein Meer, wenn auch Kinder gegangen sind, alle zusammen einmal im Jahr. Oder sonst mal mit Besuchern. Oder auf Siem Reap bin ich sicher etwa 3 Mal auf Angkor Wat. Das war dann auch sehr schön gewesen. Aber sonst bin ich schon meistens in Phnom Penh und habe nette Leute, Ausländer, aber auch Kambodschaner, die ich von früher gekannt habe, die ich eingeladen wurde. Und das ist Sozialleben so doch erträglich gemacht.
Hat es auch Momente im Ausland, wo Sie einsam waren?
Ja, das ist so. Das gehört dazu. Das kostet halt auch seinen Preis. Aber bin dann auch immer wieder zurückgekommen in die Schweiz. Und das ist schon wichtig. Sie haben ja gewusst, ich komme wieder zurück in die Schweiz. Und dass ich nicht ganz den Kontakt verliere.
Seit 2010 ist sie zurück in der Schweiz. Dass sie den Schritt irgendwann macht, zurück in die Heimat, das war ihr immer klar gewesen. Denkt sie an ihre Zeit im Ausland, gibt es aber auch Sachen, die sie jetzt nicht mehr hat.
Ah, ich hatte ganz viele interessante Kontakte zu allen möglichen für Leute. Das war total spannend gewesen. Und da habe ich den Kontakt, den habe ich nicht. Heute habe ich jetzt Freunde, Familie, Nachbarn. Es geht mir gut und ich kann sehr zufrieden sein. Was für eine Bereicherung, aber dort hat wirklich, habe ich sehr viele interessante Leute kennenlernen. Und austauschen und die knappe Messe-Freizeit manchmal mit ihnen verbringen.
Was ist das, was Sie so interessant gefunden haben?
Leute von so vielen Ländern, so viele Projekte, die geschafft wird, die verschiedenen Berufe, ja, das habe ich schon sehr spannend. Ich möchte auch sagen, dort in Zürich hat es auch so viele interessante Leute. Ich lerne sie einfach nicht kennen.
Bitte ist die Emma Hug in Zürich den Wegen aber nicht geworden. Auch wenn sie sich an das neue Leben hat müssen gewöhnen. Treffen mit den interessanten Leuten von internationalen Projekten sind zwar jetzt Ausnahmen, aber sie hat Zeit für Sachen, die in diesen Jahren im Ausland zu kurz gekommen sind.
Jetzt tue ich dafür meine Bekanntenkreis, sehr pflegen meine Familie. Und dann gibt es auch noch Zeit zum Lesen. Und ich lese sehr, sehr gern.
Dann Sie das auch ein bisschen aufholen jetzt? mit dem Bekanntenkreis, mit der Familie, dass sie das Gefühl haben, das ist ein bisschen zu kurz gekommen und jetzt sind sie es nochmal intensiv pflegen.
Ja, man muss aber einfach sagen, ich war sehr lange weg gewesen. Und diese Leute haben alle einen grossen Kreis, wo sie Verpflichtungen haben. Und ihre Zeit ist auch eingeteilt. Aber ich freue mich über alle guten Gespräche, über das Zusammensein. Das finde ich auch sehr schön.
Verpasst man etwas, wenn man so lange im Ausland war?
Absolut, man verpasst etwas. Man ist 4 Jahre fort. Und auch da tut sich sehr, sehr viel. Es läuft viel und ja, die Zeit, wo man nicht da ist, die kann man nicht nachholen. Das muss einem schon bewusst sein.
Wie wirkt sich das denn aus, wenn man wieder zurückkommt? Hat man wieder den Anschluss verpasst oder ist es schwierig am Anfang zum Reinkommen?
Ist einfach ein bisschen schwieriger zum Reinkommen. Jetzt bin ich ja schon 4 Jahre, bald 4,5 Jahre wieder zurück. Und jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich das Gefühl, ich bin wieder gut angekommen.
Das ist die Sendung «Menschen und Horizonte», heute über Irma Hug. Eine Frau, die eine Reisende war, die nicht nur schaut, wie das die Welt aussieht, sondern die auch helfen ist. Eine Pendlerin zwischen der ersten und der dritten Welt. Gemacht hat die Sendung über sie Jessica Francis. Und nachhören können Sie die ganze Sendung, so wie praktisch alle unsere Sendungen, «Menschen und Horizonte», «Buchzeichen», «Bestseller» oder «Die fünfte Schweiz», jederzeit bei uns im Netz auf srf1.ch.
So Nacht, da finde ich keinen Schlaf. Und so viele Fragen plagen mich. Wie, wer bin ich und was mache ich da? Was ist der Sinn vom Leben? Und dann schaue ich. Dann schaue ich in den Himmel. Ihre Sterne klare Nacht. Und dann komm ich aus dem Staunen raus, ab dieser Lichtertracht. Und ich weiss, die Sterne sind noch da, wenn ich schon lange an müssen gehen. Und sie werden scheinen für noch so manche Generation. Und ich weiss, die Sterne leuchten noch für Jahre. Wer mit mir wissen alles, sag mir das Wissen eben schon. Manchmal fühle ich mich so leer und sehe keinen Sinn in diesem Leben hin. Richtig, was falsch, das ist alles so schwer. Um was das es geht hier, begreife ich vielleicht nie. Ich schaue in den Himmel auf, ihre Sterne klare Nacht. Und ich komme aus dem Staunen raus, ab der Licht gebracht. Ich schon lange an müssen gehen, und sie werden scheinen für noch so manche Generation. Und ich weiss, die Sterne leuchten noch für Jahre Millionen nach meinem Tod. Wer sagt, wir wissen alles, sag, was wissen wir denn schon? We'll be right back.
müde schon. Wer sagt, wir wissen alles? Sag, was wissen wir denn schon?
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.